Campus Radio Karlsruhe. Süß-sauer und mit Mayo.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast 2040. Wir sind Julian, Alisa und Maram und sind Studenten der Architekturfakultät des KITs in Karlsruhe. In den monatlich gestreamten Episoden wollen wir unsere Fakultät aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. In unserer ersten Episode wollen wir euch Daniel Lauterkorn, einen unserer Dozenten für Tragkonstruktion, vorstellen. Neben Themen wie Nachhaltigkeit wird es vor allem um die Beziehung zwischen Bauingenieuren und Architekten gehen. Viel Spaß mit unserer ersten Folge.
Welcome to 2040, der Architektur-Podcast am KIT.
Hallo Daniel, vielen Dank, dass du heute da bist. In unserem Podcast 2040 möchten wir unterschiedliche Persönlichkeiten der Fakultät vorstellen und heute freuen wir uns, dich als Dozenten des Fachgebiets Tragkonstruktion hier begrüßen zu dürfen. Was hat dich denn als Bauingenieur an unsere Fakultät geführt und welche Motivation hast du, den Studenten das Thema Tragwerksplanung näher zu bringen?
Ja, moin erstmal zusammen. was mich so als Bauingenieur zu den Architekten getrieben hat, vielleicht bis nochmal so kurz davor angeknüpft. Ich bin seit 2003 ungefähr auf dem Bau. Also ich habe eine Maurerlehre gemacht. Mhm. Und danach über den zweiten Bildungsweg dann mehr oder weniger konsequent Bauingenieurwesen studiert. War danach auch im Büro tätig und mein Seniorchef damals, der leider zu früh verunglückt ist bei einem Autounfall, der war Jahrgang 1940, hat so in den 60ern studiert und hat so typischerweise, klassischerweise sowohl Architektur als auch Bauingenieurwesen studiert. Und da hat man irgendwie auf einmal so den Einblick in so ein bisschen eine andere Welt gekriegt. Also da konnte man sich auch mal 2 Stunden mit Transparent und Stift hinsetzen und irgendwie über ein Geländerdetail diskutieren. Das war ja vorher undenkbar. Ja, also die klassische Lehre bei den Bauingenieuren sieht da ganz anders aus. Ja. Also man kriegt vorgefertigte Problemstellungen und
ja. Also eher lösungsorientiert als jetzt irgendwie ästhetisch oder irgendwelche Designaspekte.
Wobei ich tue mir auch ein bisschen schwer mit Ästhetik oder Design, denn das sind alles so universelle Begriffe, die so schwer greifbar sind. Also es setzt viel früher an. Es ist so ein bisschen, es wird alles so klein gehackt in der Lehre, dass es am Schluss nur noch Probleme sind, aber das Große und Ganze geht so ein bisschen flöten dabei. Also man beschäftigt sich nicht oder man beschäftigt sich weniger damit, wie ein Gebäude funktioniert oder warum das jetzt so ist, wie es ist. Also Auseinandersetzung mit dem Nutzen oder mit dem Nutzer, sondern es wird, wie gesagt, auf Einzelprobleme runtergebrochen. Es ist viel wichtiger zu wissen, dass man ganz genau weiß, was denn physikalisch los ist, wenn gerade eine Stütze knickt. Das sind natürlich auch total wichtige Sachen, also damit muss man auch umgehen können, aber das ist, wie gesagt, alles so losgelöst voneinander und das ist eben ein bisschen die Problematik. Und das war halt dann eben auch interessant, dann damals im Büro mal auch die andere Seite kennenzulernen. Also dass nicht nur Aneinanderreihung von Problemlösungen oder Problemstellungen, sondern dass es am Ende ja auch irgendwie ein großes Bild ergibt.
Ja. Also dir war es eher so wichtig, das Gesamte zu begreifen, statt irgendwie nur einen Teilaspekt kennenzulernen und so dieses ganze Verständnis von...
Ja, schon so ein bisschen. Und auf der anderen Seite... Also ich war insgesamt 6,5 Jahre dann da im Büro, habe halt auch meine eigenen Projekte gehabt und ich habe mir einfach von der Stelle hier an der Uni versprochen, den Horizont wieder so ein bisschen weiter aufzumachen, weil der verengt sich schon arg mit der Zeit. Ja? Also so inmitten von irgendwelchen Brandschutzauflagen oder irgendwelchen völlig bescheuerten Schufix-Terminen, also die eigentlich eher behinderungsanzeigenmäßig einzustufen werden. Und ja, also das verengt den Horizont halt extrem. Ja? Also du fängst an Du machst dir Gedanken über irgendeine Problemstellung, fängst an, das auszuformulieren, wie du denn das gerne lösen würdest, und ab dem ersten Halbsatz kommen schon die ersten Bedenken von allen Seiten. Ja. Ja, also Ich will das jetzt nicht so abtun, so von oben herab irgendwie, ja, die machen das alle falsch, aber das ist halt irgendwie so, ja, das liegt irgendwie so gerade so in dem System, wie das alles abläuft. So dieses, niemand traut sich mehr was, die Versicherung oder und so weiter. Das ist halt ein bisschen die Problematik in der Praxis und deswegen finde ich, das ist eigentlich ganz toll, mich dem Ganzen mal so für ein paar Jährchen entziehen zu können.
Und hat das dann funktioniert mit dem Horizont erweitern?
Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich bin, ja, so, schon so ein kleines Träumchen hier. Auf jeden Fall.
Aber heißt, also wäre es dann vielleicht auch besser, schon in der Bauingenieur- und vielleicht auch in der Architektenlehre ein bisschen übergreifende Projekte einzuführen, um eben das, was du jetzt nach und nach im Prinzip gemerkt hast im Büro, schon im Studium zu integrieren?
Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu einsilbig gegen die Antwort. Ne? Nee, wenn man jetzt da einfach mal so ein bisschen drüber philosophieren würde, würde ich sagen, ja, klar, sicher. Man sollte öfter zusammenarbeiten. Und ich würde es aber sogar noch so einen Schritt weitergehen in den Gedanken. Und ich würde sagen, man sollte das aber eher nach den Spielregeln der Architekten machen. Also das heißt, ich glaube nämlich, also gerade das, was ich vorhin beschrieben habe, so dieses kleingehackte, nur irgendwie problemorientierte oder so dieses Detailverliebte vielleicht oder ich weiß nicht, überwissenschaftliche, wie auch immer. Also ich will da jetzt nicht zu despektierlich sein, weil das denn das wäre einfach unfair und auch ungerechtfertigt. Aber ich glaube, dass es eben bei den Architekten noch nicht so der Fall ist. Ja? Also dass es noch nicht so arg klein gehackt ist. Also es hat schon Tendenzen, klar, auf jeden Fall. Also es wird immer zersplitterter. Aber dass so dieses Bild des Generalisten da zumindest noch so am ehesten deckungsgleich ist. Also wenn man die beiden Disziplinen vergleicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das daran liegt, dass bei euch im Studium auch so eine andere Lehrform herrscht, also so dieses Projektorientierte, oder ob es schlicht und ergreifend daran liegt, dass sich ein gewisser Typ Mensch, ein gewisser Persönlichkeitstyp für Architektur entscheidet und ein anderer Persönlichkeitstyp für Bauingenieurwesen, keine Ahnung, es mag auch daran liegen, aber ich glaube, darin erkannt erkannt zu haben, wo sich beide irgendwie ergänzen könnten. Ja? Oder zumindest die Arbeitsweise der Architekten könnte die Bauingenieure auf jeden Fall ergänzen.
Ja.
Und auch die Sache, die wir jetzt bei euch im dritten Semester zum Beispiel machen, wo Herr Pfeiffer auch extrem stark drin ist, so Tragwerke mal runterzubrechen auf einfache Gemeinsamkeiten. Und dann dadurch auch so ein bisschen spielerisch dann damit umzugehen, sowas gibt es bei Bauingenieuren gar nicht in der Ausbildung. Also ich habe es in Regensburg nicht gehabt und die Kollegen von mir, die hier in Karlsruhe waren, die haben auch zu mir gesagt, sie hatten es hier auch nicht. Und ich kenne sonst auch niemanden, der das irgendwie bei den Bauingenieuren so oder so ähnlich macht. Vielleicht die Stuttgarter, weiß ich nicht, könnte sein. Also so in der großen Tradition von diesem interdisziplinären Ansatz. aber... Ja, wie gesagt, also das gibt's da nicht. Also du weißt eigentlich gar nicht, was du in deiner Werkzeugkiste hast als Bauingenieur. Du denkst eigentlich, also, oder so habe ich zumindest lange Zeit gedacht, ich krieg einen Plan von einem Architekten und ich muss genau das, so wie das da ist, muss ich das irgendwie versuchen umzusetzen, komme was wolle. Und ich habe erst viel später gemerkt, dass ich eigentlich ein Mitspracherecht habe. Ja? Also dass ich quasi, wenn ich verstehe, warum, wieso, weshalb irgendeine Entscheidung getroffen worden ist, dass ich dann auch mal intervenieren kann und mal selber mündig werden kann und sagen kann, hey, stopp, wäre das vielleicht so und so auch denkbar, weil das würde mir quasi fürs Tragwerk und dem Projekt am Ende des Tages irgendwie was helfen. Das wird einem einfach nicht klar. Ja? Also so ganz einfache Sachen, die Position von dem Gelenk in einem eigentlich vermeintlich Durchlaufträger. Mit so einem einfachen Hilfsmittel kann ich steuern, ob das Ding transportabel wird, ob ich das gut und schnell montieren kann, ob ich materialsparend arbeiten kann, also im Sinne von Positionierung des Gelenks so, dass ich an möglichst vielen Stellen ein gleich großes Moment und eine gleich große Beanspruchung dann befindet und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die werden dir im Ingenieurstudium nicht beigebracht. Die wird beigebracht, wie kann ich Moment berechnen? Die wird beigebracht, wie kann ich eine Schraubenkraft berechnen? Ja. Die wird beigebracht, was passiert, wenn das Bauteil besonders schlank ist? Die wird beigebracht, was passiert bei dynamischen Belastungen und so weiter und so fort. Ja, aber die Möglichkeit, also was du eigentlich für einen unglaublich großen Werkzeugkasten hast, ja. Das geht da so ein bisschen verloren. Ja. Und ich glaube, das wäre so ein Punkt, wo sich beide so ein bisschen ja, ergänzen können, ja, befruchten können gegenseitig. Ja.
Und wie hast du das gerade, weil du gemeint hast, dass du erstmal nicht so richtig verstanden hast, dass du auch Mitspracherecht hast. Wie ist das, wie war der Austausch mit dem Architekten, als du da im Büro ein eigenes Projekt hattest zum Beispiel? Weil es kursiert ja oft so dieses Bild, dass der Architekt sich so erhaben fühlt und arrogant ist. Ich meine, natürlich ist es von Typ zu Typ unterschiedlich, ja. Aber hast du das generell schon so wahrgenommen, dass der Architekt denken kann, ein bisschen machen, was er will?
Also ich glaube auch da will ich wieder so ein bisschen früher ansetzen, und zwar wieder so bei meiner Zeit als Maurer. Ich habe insgesamt 4 Jahre dann wirklich draußen bei Wind und Wetter so Scheiß gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe auch ganz lang Geld verdient mit Wärmedämmverbundsystem an Hauswände klatschen. Also war niemals meine niemals meine Intention, so einen Scheiß zu machen, aber irgendwie muss man auch die Miete zahlen. Auf jeden Fall, da hatte ich schon so manchmal ein bisschen den Eindruck, als wären zumindest, also nicht die Architekten, sondern zumindest die Planenden, als wären die so ein bisschen der Gegenpart zu uns Arbeitern. Ja, also die beschließen irgendeinen Scheiß, der ist ja gar nicht zu Ende durchgedacht, sondern jetzt müssen wir uns da wieder irgendwas überlegen, weil die ja keine Ahnung von dem Scheiß haben. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber das ist ja auch ganz klar. Ja. Ich meine, die einen schaffen was an, die anderen führen es aus. Ja. Da gibt es immer eine Stelle, wo es zu Konflikten kommt. Und dann später, ich habe wenig schlechte Erfahrungen mit Architekten gemacht, also in der Praxis. Ich würde mal sagen, ich habe genauso viele schlechte Architekten kennengelernt, wie ich schlechte Bauingenieure kennengelernt habe. Also schlecht im Sinne von, da hat die Zusammenarbeit nicht geklappt. Ja. Was aber eher prägend war oder prägend ist, ist natürlich das, was man im Studium vermittelt kriegt. Und da ist natürlich schon so. Aber auch da ist es wieder, das ist eine Abkapselung. Wir sind die einen und ihr seid die anderen. Das ist ganz klar.
Denkst du denn, dass die Studenten in ihrem Entwurfsprozess die Tragwerksplanung genug beachten?
Kann man gar nicht pauschalisieren. Die einen sicherlich, die anderen wahrscheinlich oder vielleicht weniger. Aber im Endeffekt, also wie ich es auch gerade schon gesagt habe, ich sehe das auch eher so als Werkzeugkasten. Mhm. Also mal abgesehen von dem Entwurf im dritten Semester, wo es ja quasi eine Pflichtleistung ist, würde ich sagen, dass alle Leute, die zu uns kommen mit ihren Entwürfen, dass die zumindest sich erhoffen, weiterzukommen in ihrem Entwurf, und das reicht mir erstmal vollkommen. Ja. Ja, weil wenn, ich glaube, es ist einfach nicht unbedingt selbstverständlich, dass Architekturstudenten sich Rat bei der Tragwerkslehre holen. Ne? Weil normalerweise ist da auch immer irgendwie so ein gewisser Abstand, also so ein komisches, ängstliches Respektieren, so, oh nee, irgendwie lieber doch nicht, weil...
Dass der Entwurf dann an der Tragwerksplanung scheitert.
Zum Beispiel, ja, aber das ist ähnlich, warum, glaube ich, so ein Missverständnis von den Bauingenieuren den Architekten gegenübergebracht wird. Das ist auch, ich nenne es euch mal so als stellvertretend für die gesamte Studentenschaft, von denen ich jetzt reden kann, also wenn ihr so eine respektvolle Angst vor der Tragwerkslehre habt, dann liegt es ja erstmal daran, dass ihr es nicht versteht, ja, oder glaubt, nicht verstanden zu haben. Mhm. Ja, also ist so, ihr fühlt euch unsicher, weil euch die Argumente ausgehen. Ja, das ist immer schlecht, also bei allem. Ja, das sollte man halt irgendwie versuchen auszuräumen, und Die einen brauchen es vielleicht gar nicht ausgeräumt, weil für die ist es irgendwie klar, die haben das irgendwie mitgenommen. Andere kommen, keine Ahnung, 10-mal im Semester vorbei, aber wenn am Ende des Tages, wenn dann irgendwann mal der Groschen gefallen ist oder wenn das Projekt einfach gut geworden ist dadurch oder vielleicht besser, dann bin ich völlig happy damit so. Ja. Und im Endeffekt, ihr seid ja auch alle alt genug, um zu wissen, was ist euch denn wichtig an dem spezifischen Projekt, an euch selbst, an eurer Ausbildung, welche Themen pickt ihr euch raus? Das sind also eigentlich alles so den großen Bologna-Versprechen, ja? Also die man jetzt eigentlich nur noch ernten ja. müsste so. Ja? Ich meine, mir ist es völlig klar, dass wenn irgendjemand keine Ahnung seinen Fokus eher auf den Städtebau legt oder eher auf Kunstgeschichte oder wie auch immer, dass der Tragwerk vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt, wenn es überhaupt eine Rolle spielt, ja. Und damit muss man irgendwie klarkommen, ja. Also auch so mit dem eigenen Ego.
Gibt es denn etwas, was du an der Fakultät ändern würdest?
Also könnte vielleicht mal mit den befristeten Arbeitsverträgen für wissenschaftliche Mitarbeiter anfangen. Also die würde ich zum Beispiel abschaffen. Man kann das von mir aus auch fair machen. Man macht es alphabetisch und fängt es aber nicht von vorne an, sondern vielleicht so ungefähr in der Mitte. Nee, aber Spaß beiseite. Wer bin ich, um irgendwie Kritik an der Fakultät als Institution irgendwie zu üben? Ich glaube, es läuft natürlich nicht alles rund, aber wo läuft schon alles rund? Ja? Es gibt so einen Haufen Sachen, die von außen auch einwirken, auf die habt ihr wenig Einblick, ich auch nicht. Ja. Also ich hätte sicherlich mehr über den ganzen Mittelbau und so weiter, wenn ich es machen würde, aber der Tag hat halt leider auch nur 24 Stunden. genau. Und aber was man vielleicht zur Fakultät sagen kann, die Fakultät hat sicherlich auch einige Stärken, ja? Also wo man eigentlich nichts dran ändern muss, den man vielleicht einfach nur erkennen muss. Ja? Also Beispiel ist zum Beispiel die Westhochschule. Ja? Also so ein geiles Ding da draußen. Das ist so eine Enklave. Man ist so weg von diesem komischen Trubel vorne am Campus. Man ist frei. Man kann da was machen. Aber obwohl Leute wie Stefan Sander da zum Beispiel echt gut die Werbetrommel rühren. Und zwar jetzt nicht, weil sie besonders laut schreien, sondern weil sie einfach besonders gute Aufgaben erfüllen da draußen. Sowas find ich, bevor man quasi zu Änderungen aufruft, finde ich, sollte man mal lieber solche Sachen ein bisschen mehr rausarbeiten, weil es läuft viel gut da vorne. Ja? Also Da bin ich mir sicher, wir haben auch einige Sachen, von denen wir vier jetzt hier am Tisch gar nichts wissen, weil es irgendwie so in irgendeine, mehr oder weniger in irgendeiner Schublade oder in irgendeiner Nische so sein Dasein fristet, wo sich aber andere Leute die Finger danach lecken würden. Ne? Mhm. An der Stelle auch schöne Grüße an die Westhochschule.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit am Fachgebiet und in den Seminaren, vor allem in der Konzeption von den Seminaren? Geht es da wirklich konkret um Thema Nachhaltigkeit oder ergibt sich das mehr?
Das sind jetzt zwei Fragen. Ich splitte das mal auf. Also erstmal so das Thema Nachhaltigkeit, das ist schon eine sehr fiese Frage insgesamt. Ja, weil ich glaube, für uns ist alle klar, dass Nachhaltigkeit insgesamt so ein ganz wichtiges, mindestens moralisches Thema ist. Und so ist es auch bei unserem Fachgebiet. Also für jede Einzelperson ist Nachhaltigkeit einfach ein wichtiges Gut oder ein wichtiger Themenkomplex. Wenn's dann aber so an die Umsetzung geht, da wird's dann schon immer schwieriger. Also man denkt sich ja, jeder weiß ja eigentlich um die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit, aber irgendwie passiert trotzdem nichts. Ja. Das sind doch alles nur so Lippenbekenntnisse. Und das macht schwierig. Also um da trotzdem noch so eine Geschichte draus zu machen. Also bei unserem Fachgebiet ist es so, wenn man runterbricht, was was so die einzelnen Stellräder sind, an denen wir jetzt arbeiten können, also so Kraft unseres Amtes, sage ich jetzt mal. Ja. Herr Pfeiffer ist ein absolut genialer Ingenieur, also ohne es irgendwie Ärsche küssen zu wollen oder so. Also ich glaube, ich habe tatsächlich bisher noch keinen besseren Ingenieur zusammenarbeiten dürfen. Also er ist extrem, extrem gut in dem, was er macht. Und er setzt es zum Beispiel dann auch als extrem genialer Materialsparer ein. Ja? Also er versucht dann auch, ja, ist quasi schon fast wie so ein Sport geworden bei ihm. Also das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal so von außen betrachtet. Tonnen von Stahl einzusparen. Ja? Also er erzählt auch gerne in Mittagspausen wieder über irgendwelche Projekte, wo es ihm dann gelungen ist, durch dieses oder jenes Rechenverfahren und durch einfach kluges Nachdenken über die Problemstellung einfach noch was Gutes draus zu machen. Auf der anderen Seite ist Nachhaltigkeit bei unserem Fachgebiet zum Beispiel durch das Thema Erhalten und Instandsetzen von Bestandsbauten. Das ist quasi in der DNA von unserem Fachgebiet quasi dann, das ist da schon eingebettet. Also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Vor ungefähr 20 Jahren ist ein großer Sonderforschungsbereich ausgelaufen. Der ist mit mehreren Millionen gefördert worden. Und da ging es eben genau um das Thema Erhalten von historischen Bauten. Und wie kann ich die ertüchtigen, wie kann ich die erkunden, was kann ich damit machen? Und bei uns gibt es auch seit vielen, vielen Jahren einen Studiengang dazu, einen Masterstudiengang, einen postgraduellen Masterstudiengang. Das ist auch wenig Leuten bekannt. Gut, es ist postgraduell, also das heißt, man muss erst den Abschluss haben und dann kann man es machen. Das kommt alles noch so aus der Zeit von vor der Bachelor-Master-Umstellung. Ja. Und da geht es halt auch um das Thema. Und ich meine, was ist denn bitte schön nachhaltiger, als irgendwie versuchen, mit dem, was wir haben, umzugehen. Ne? Und das sind so die Stellschrauben, die wir haben. Aber wenn man das Thema Nachhaltigkeit insgesamt mal betrachtet, da könnte ich jetzt mal meine liebe Kollegin von der Baukonstruktion zitieren. Jeder, der am Bau irgendwie beteiligt ist, hat Blut an den Händen. Ja? Also ich mag das total gern, dass sie so endgültige, bisschen hart zugespitzte Kommentare, aber ich meine, die Stoßrichtung ist klar. Ja. Ja? Ich meine, solange es immer noch günstiger ist, ein Arschloch zu sein, also im Baugewerbe, dann wird es gemacht. Ja? Also solange wir nur versuchen, irgendwie über so komische Steuerregularien wie Energieeinsparverordnung irgendwie versuchen, unsere Ziele oder unsere Pflicht zu erfüllen, was natürlich viel einfacher ist, als selber mal Stellung zu beziehen und sagen, hey, das ist doch alles Bullshit, ich mache das anders. Dann muss ich aber natürlich auch selber wieder die Gewährleistung dann dafür übernehmen und so weiter. Es ist natürlich alles nicht so einfacher. Ja. Aber das sind eigentlich so die wichtigeren Sachen. Oder dass wir unglaublich viel Wohnraum verbrauchen. Ja, also wenn wir irgendwie neu bauen, es wird alles unglaublich groß gebaut, entweder um die Renditen zu erhöhen oder, was eigentlich noch viel perverser ist, um fucking Stellplatzschlüssel zu erfüllen. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob euch das schon bewusst war, das ist tatsächlich ein mehr oder weniger gängiges Mittel, wenn ich irgendwo Wohnungen plane und ich kriege halt die Stellplätze, die vorgeschrieben sind pro Wohnung, kriege ich nicht unter in meiner Tiefgarage oder vorm Haus oder wie auch immer, weil es ist das einfachste Mittel. Ich mache die Wohnungen größer. Weniger Wohneinheiten, weniger Stellplätze. Ja, ja, also uns ist ja jetzt eigentlich dann schon bewusst, dass, oder uns muss zumindest bewusst sein, dass wir hehre Ziele haben können. Ja, ich meine, ich kann mir die Finger wund rechnen an irgendwelchen total guten, cleveren Konstruktionen. Ihr könnt euch auch total schöne, nachhaltige Sachen überlegen, wenn die alltägliche Praxis da draußen immer noch ist, dass ein Betonbau günstiger ist als ein Holzbau. Ich mache Wohnungen, die eigentlich kein Mensch braucht, also brauchen im Sinne von wirklich brauchen als Lebensgrundlage. Wollen ist natürlich immer was ganz anderes. Und ja, wenn ich das alles betrachte und alles zusammen addiere, und da ist jetzt noch keine Kinderarbeit in irgendwelchen Steinbrüchen in China oder so dabei, dann ist es natürlich ziemlich schwierig, sich auf die Fahne zu schreiben, wir sind nachhaltig. Mhm. Ja. Also dann muss ich ganz grundlegend was ändern. Also aber an dieser ganzen Systematik. Ja. Also es ist halt einfach noch nicht eingepreist alles. Ja. Also die Umweltfolgen und alles, was an Rattenschwanz da noch dranhängt, das überlassen wir jetzt einfach mal so dem Planeten an sich und vielleicht noch so ein paar Schwellenländern. Mhm. Und das war's dann. Und für uns aus dem Sinn. Mhm. So ist es aber halt leider nicht. Ja.
Was möchtest du denn den Studenten mitgeben?
Danke. Also im Prinzip ist es das, ja, weil wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, ich bin eigentlich so mit der Intention hergekommen, meinen Horizont wieder ein bisschen offener zu kriegen. Das hat für meinen Teil sehr, sehr gut funktioniert. Ja. So. Ich kenne jetzt Sachen, ich weiß jetzt Sachen, ich habe Einblicke in Sachen, da habe ich vorher noch nicht mal dran gedacht. So. Und auf der anderen Seite, wie es auch schon gesagt hatte, dass jetzt zum Beispiel Studenten mit ihren Masterarbeiten bei uns bei der Tragkonstruktion vorbeikommen, um einfach mal eine Meinung hören zu wollen, obwohl sie niemand zwingt und ja. Ja, also so völlig freiwillig und quasi so mit ihrem Baby bei uns ankommen. Also das ist für mich schon so eine sehr große Wertschätzung und dafür bin ich einfach dankbar so.
Welcome to 2040, der Architektur-Podcast am KIT.
So, das war auch schon die erste Folge von unserem Podcast 2040. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Kritik habt oder Vorschläge, wen wir als nächstes zum Interview einladen könnten oder was euch so interessiert, könnt ihr uns eine Mail an podcast2040@hotmail.com schreiben. Ansonsten war es das erstmal für heute und bis zum nächsten Mal.
Campus Radio Karlsruhe. Süß-sauer und mit Mayo.